Ja, da steht es, Psalm 139, den wollen wir uns heute anschauen und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Ein Psalm Davids. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Aus persönlicher Betroffenheit kann ich aus der jüngeren Vergangenheit von Situationen berichten, in denen mir schlicht die Worte fehlten, meinen Empfindungen Ausdruck zu verleihen und meiner Hilflosigkeit Worte zu geben. Das sind die Kriegsereignisse in der Ukraine, im Speziellen Berichte von Gräueltaten in Butscha, aber auch das Sitzen am Krankenbett meines sterbenden Vaters, um nur einige Beispiele zu nennen. Ich sprach mit einer älteren Dame, die viele Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet hat und schilderte ihr diese Situation mit meinem Vater. Und dann sagte sie, man weiß nicht, wie viel ein Mensch, der dort bewusstlos oder im Koma liegt, mitbekommt. Und sie hat mir geraten, einfach Worte der Psalmen vorzulesen oder geistliche Lieder und berichtete von einem Beispiel, wo jemand, der im Koma gelegen hat, ihr doch nachher einiges erzählen konnte von dem, was er in dieser Phase gehört hatte. Und so habe ich das auch getan, als ich bei meinem Vater am Bett saß und habe Psalmen gelesen. Bei der MSOE haben wir ja seit dem 24. Februar einige Gebetsinfos zur Situation unserer Mitarbeiter in der Ukraine versandt. Und im Regelfall, das letzte ist eine Ausnahme, im Regelfall haben wir Psalmworte vorangestellt. Worte der Bibel, die seit über 2500 Jahren Menschen geholfen haben, in ihrer jeweiligen Situation das Gespräch mit Gott nicht abreißen zu lassen. Es sind Worte des Trostes, der Hoffnung, Worte des Dankes und des Lobens und auch Worte der Anbetung. Aber es sind auch Worte der Klage, der Verzweiflung, der Buße und des Bekenntnisses. Und wenn ich so in diese Runde hier schaue, dann gehe ich davon aus, dass so mancher hier im Raum den einen oder anderen Psalm ganz oder in Teilen auswendig kann. Wahrscheinlich ist der Psalm 23 wohl der bekannteste. Aber ich möchte jetzt hier kein Ranking aufmachen der Psalme. Aber es ist schon erstaunlich, die Luther-Übersetzung, teilweise auch von 1912, lässt sich viel besser auswendig lernen als irgendwelche modernen Übersetzungen. Gerade in den Psalmen ist das die Erfahrung. Als Konfirmanden, da mussten wir auch einiges auswendig lernen. Neben dem Glaubensbekenntnis und dem Vaterunser war das der Psalm 23, 34 und 100. Und ja, dann noch die drei wesentliche Fragen aus dem Heidelberger Katechismus. Ohne die wären wir nicht durch die Prüfung gekommen und da wären wir ja wohl nicht konfirmiert worden. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Wahrscheinlich ist das alles etwas niederschwelliger geworden. Ja, die Psalmen, die haben im Laufe der Jahre auch verschiedene inspiriert zu eigenen ergänzenden Liedern. Ein Beispiel dafür ist von Paul Gerhardt, Befiehl du deine Wege. Dem liegt ja Psalm 37, Vers 5 zugrunde, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und Paul Gerhardt hat dazu ein Lied mit 12 Strophen gedichtet. Ein Trostlied, aber kein Trostlied mit billigem, beschwichtigendem Trost, denn in diesen Versen nennt er ja Leid und Kummer ausführlich beim Namen. Aber es strahlt zwischen jeder Zeile so dadurch das Gottvertrauen. Da ist die Basis sein Glaube an Gottes Schöpfermacht und dass er letztlich trotz seiner Verborgenheit stärker sein wird als alle Not. Und auch zu anderen Psalmen gibt es ja Vertonungen und auch in jüngerer Vergangenheit haben sich immer wieder Liedtexter daran orientiert. Und so gilt das auch für den Psalm 139. Wir haben eben eine gesungen. Ich erinnere mich an eine andere Vertonung, die wir Ende der 80er, Anfang der 90er im Jugendchor gesungen haben. Heute schmunzelt man ja so ein bisschen, das hat es tatsächlich mal gegeben. Jugendchöre ist ja heute, gibt es ja gar nicht mehr. Und dieser Chorsatz damals, der verlangte uns einiges ab und besonders im Tenor mit sehr hohen Passagen, da waren wir am Ende. Ja. Und dann hatten wir mal ein Wochenende mit einem befreundeten Chor aus Süddeutschland und die haben dieses Lied gesungen, als wäre das nichts. Ja, also virtuos und wir standen daneben und dachten, boah, das ist vom anderen Stern. Aber auch das ist so eine Erkenntnis, mit Gott zu reden, erfordert keine Perfektion. Es ist natürlich immer schön, wenn Leute singen und die das können, aber das ist ein Plädoyer auch für Gemeindegesang. Gemeinde muss singen, nicht weil wir die Besten sind, sondern weil wir das einfach tun sollen. Und Gott verlangt von uns keine Perfektion. Manchmal ist das Reden mit Gott ja nur ein Stammeln, ein Ringen um Worte. Aber Gott ist unsere Herzenshaltung ja viel wichtiger als unsere Grammatik oder eine poetische Kompetenz. Und davon spricht der David ja hier auch im Vers 4. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Und beim Stöbern im Buch dieser 150 Psalmen, da stoßen wir vielleicht oder ich möchte sagen ganz bestimmt auch auf weitere Stellen, die uns geradezu aus der Seele zu reden scheinen. Da haben Menschen vor ganz langer Zeit Ähnliches erlebt oder gedacht, wie wir heute in unserer menschlichen Situation und haben dies in bleibende Worte gegossen. Simone und ich, wir sind in einem Hauskreis und da haben wir jüngst überlegt, was machen wir als Nächstes? Und da haben wir jetzt gesagt, wir wollen uns gegenseitig mal unsere Lieblingspsalmen vorstellen. Ein ganz spannendes Thema, weil neben dem eigentlichen Psalm auch manches einfließt, was den Einzelnen und seine Beziehung zu Gott ausmacht. Wir sind noch nicht lange zusammen als Hauskreis und wir kennen uns noch nicht allzu gut, aber ich habe den Eindruck, das wird uns helfen, auch persönlich näher zueinander zu finden. Beten hat aber auch einen sehr persönlichen Bereich, ist auch etwas sehr Intimes. Und natürlich kennen wir alle diese gemeinsamen Gebetszeiten, und ihr praktiziert das hier ja auch vor dem Gottesdienst und Gebetsgemeinschaften, und auf die legt Gott ja eine ganz besondere Verheißung. Doch unser Herr Jesus betont genauso das Gebet des Einzelnen in der stillen Kammer ganz alleine vor Gott. Johannes Hansen hat mal in seiner Psalmmeditation nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen zu Psalm 13 das Folgende geschrieben. Vor Gott darfst du bitter klagen und dunkle Sorge beim Namen nennen, stumme Schwermut hinausschreien, düstere Zweifel in Worte fassen, verborgene Schuld an den Tag bringen. Dein Gott ist dir nahe in deiner Not, weiß um die Last deiner Tage, sieht in die Tiefe deiner Seele, kennt die Verwirrung deiner Gedanken, lässt dich nicht los in deiner Angst. Auch du darfst das Lied lernen. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Das sind sicherlich Worte und Erfahrungen, die eher in das Zwiegespräch mit Gott gehören. Und manchmal helfen uns gerade die Worte der Psalmen, die passenden Worte auch für unsere Situation zu finden und vor Gott zu treten. Und wie schon die Beter der Bibel und die Glaubenden über viele Jahrhunderte dürfen und werden wir erfahren, dass Gott unsere Gebete hört und erhört. Und ich möchte uns einfach Mut machen, in diesen herausfordernden Zeiten auf Schatzsuche zu gehen, in der Bibel, im Buch der Psalmen, und diese auch ruhig mal laut zu lesen und zu beten. Und vielleicht finden wir ja auch Psalmverse, die wir dann auswendig lernen wollen. Nicht nur so als Krippsgymnastik, sondern vielleicht auch als Hilfestellung für die Durststrecken im Leben und die Momente unserer eigenen Sprachlosigkeit. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das auch euer Glaubensleben bereichern wird. Lasst uns den Psalm 139 etwas intensiver betrachten. Unter dem ersten Aspekt, wer bin ich vor Gott? Es ist ja ein wunderbarer Psalm mit wunderschönen Worten. Ein Bekannter von uns bemängelte bei diesem Psalm in der Luther-Übersetzung zwar die aus seiner Sicht viel zu starke Poesie, doch gerade diese schöne Poesie lässt uns den Psalm ja nicht nur mit dem Verstand, sondern direkt mit dem Herzen aufnehmen. Ja, dieser Psalm 139 hat auch eine poetische Kraft und er erreicht auch unser Gemüt. Und das ist auch wichtig, weil wir reden ja nicht zu einem anonymen Gotteswesen, sondern wir reden zu dem Gott, mit dem wir in Beziehung leben. Und ich möchte heute Morgen versuchen, euch das vor Augen zu stellen. Es geht hier nicht um irgendeine akademische Abhandlung. Es geht ja darum, dass meine ganze Existenz von ihm erfasst sind. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Und der Beter, es ist ja der König David, der das geschrieben hat, der spricht hier von dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn wir die Schöpfung betrachten in ihrer Größe und Komplexität, dann können wir ja nur staunen. Alles ist wohlgeordnet. Alles hat einen erkennbaren Plan. Und die Vielfalt, die ist einfach atemberaubend und die Schönheit ja nicht minder. Und doch können wir können nur einen Bruchteil erfassen und daraus schließen, wie groß und herrlich dann Gott selber sein muss. Und jetzt kommt das Fatale. Uns und unseren Kindern und Enkeln versucht man in der Schule beizubringen, dass es mit einem Schöpfergott nichts auf sich hat. Ja, und dass alles nur ein Produkt des Zufalls wäre. Vor wenigen Wochen hörte ich dazu einen Pastor, der Folgendes erzählte, was er seinen Konfirmanden dem entgegenhält. Er hatte einen Karton dabei. Das war ein Karton, ein 1000-Teile-Puzzle. Haben wir alle eine Vorstellung, wie der so aussieht. Obendrauf der Deckel, das ist das Bild, wenn das Puzzle fertig ist. Und wenn man den Karton rumdreht, wie sieht die Rückseite aus? Habt ihr eine Idee? Grau. Einfach nur grau. Da ist nichts. So, und wenn man die Puzzleteile sieht, die Vorderseite ist ja bedruckt. Und wenn man die richtig zusammensetzt, gibt es dieses Bild. Und die Rückseite sieht wie aus? Einfarbig. Da ist nichts. So, und er sagte, dieses Evolution und Zufall, jetzt machen wir diesen Karton auf und schmeißen die Teile in den Raum. Und die fallen so, dass das Puzzle komplett zusammen ist. Hier wird darüber gelacht. Ja, wir können dann nur drüber lachen. Das zu glauben, das erfordert schon ganz viel Glauben. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt das Puzzle zusammensetzen wollte, wenn nur die einfarbige Rückseite da ist, vielleicht kriegt man es hin, aber es ist ganz, ganz schwer. Wenn man das Bild aber sieht und kennt und soll es dann zusammensetzen, ist ja schon schwer genug, aber es geht. Und Gott hat das Bild und er weiß, wie die Schöpfung auszusehen hat und er hat es geschaffen. Und ich fand dieses Beispiel fand ich sehr gut, weil es, ich glaube, auch für 13-, 14-Jährige verständlich ist, wie absurd manches doch heute ist in einer vermeintlich wissenschaftlichen Begründung. Und dann will ich es dann lieber mit dem Psalmisten halten, der noch davon ausgegangen ist, dass Gott der Schöpfer ist. Doch in unserem Psalm geht es zu unserem Erstaunen nicht nur um das Zeugnis Gottes in der gesamten Schöpfung, sondern wir kommen auch auf uns. Dieser große und allmächtige Gott, vor dem mein Leben vermeintlich nicht mehr ist als ein winziges Staubkorn, wie wir sie zu Hunderttausenden im Sonnenlicht schwirren sehen, der interessiert sich für mein Leben. Und das ist ja teilweise auch so eine Spannung, in der wir stehen, wenn wir die Bibel lesen. Im Psalm 103, Vers 14, da betet der gleiche David, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind, er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Und dann klingt es ja geradezu wie der Gegenpol, wenn wir hier den Beginn des heutigen Psalms lesen, dass der große und allmächtige Gott mir nicht fern ist. Er ist nah und vertraut. Er kennt mich durch und durch. Er weiß, wie es um mich steht. Und er weiß auch, wie es hier drin in mir aussieht. Du erforschest mich. Das geht doch nicht ohne Interesse an mir. Du kennst mich. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich weiß, wer jemand ist oder ob ich jemand wirklich kenne. Dann kann ich ja sagen, welche Augenfarbe jemand hat, welche Interessen, welche Gedanken und Sichtweisen und. In einem Lied von einem deutschen Sänger, Leys Aldin, gibt es folgende Passage. Bist mir so vertraut, obwohl ich dich nie gesehen habe, und was du empfindest, weiß ich ganz genau. Kenn deine Gedanken, nichts an dir scheint mir fremd zu sein. Es ist, wie wenn ich in den Spiegel schaue. Ich habe einen Zwillingsbruder. Der sieht mir sehr ähnlich, immer noch. Und bei Zwillingen gibt es ja ganz interessante Erfahrungen. Jedenfalls, als wir jünger waren, Kinder, Jugendliche, hatten wir oft das Erlebnis, dass wir genau das Gleiche gedacht haben in der jeweiligen Situation. Und wenn ich dann meinem Bruder Thorsten irgendwas gesagt habe, dann meint er nur, weiß ich. Ja? Und so beschreibt es auch hier der König David. Gott weiß um jede unserer Bewegungen. Er weiß, ob ich gehe oder liege, weiß um alle meine Wege. Und nicht nur um unsere Bewegungen und Taten weiß er Bescheid, er achtet auch auf unsere Worte. Kein Wort auf meiner Zunge, das Gott nicht schon wüsste. Ja, noch bevor ein Wort ausgesprochen ist, sogar schon dort, wo ein Wort erst in meinem verborgenen Bewusstsein als Gedanke geformt wird, sogar dort achtet Gott auf mich. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Aber Gott hat ein liebevolles Interesse an uns und er nimmt Anteil an unseren tagtäglichen kleinen und kleinsten Erlebnissen. Ist uns das eigentlich noch bewusst? Vor ein paar Tagen las ich den Monatsbericht aus dem Juni von einem MSOE-Mitarbeiter in Russland. Und die hatten Kinderfreizeiten halten können. Und teilweise sind das Kinderfreizeiten, wo die Teilnehmer ausschließlich aus Kinderheimen kommen. Wir können uns das heute ja kaum noch vorstellen, aber das ist in Russland und auch in anderen Ländern in Zentralasien ein Riesenthema. Was sind das für Kinder? Er berichtete über ein Gespräch mit einem 17-jährigen Mädchen mit dem Namen Alina. Und ich möchte uns diesen Absatz einfach mal vorlesen. Ein weiteres Gespräch hatte ich mit einem Mädchen namens Alina. Sie ist 17 Jahre alt und darf bald das Heim verlassen. Aber das freut sie nicht. Sie ist oft frustriert. Sie erzählte, dass ihre Großmutter sie in ihrem Haus wegen ihres schlechten Verhaltens in der Vergangenheit nicht sehen will. Im Kinderheim befinden sich hauptsächlich Kinder und Teenager, die adoptiert und später dann von den Adoptiveltern für eine Umerziehung abgegeben worden sind, weil sie etwas angerichtet haben. Ich würde sagen, als eine Art Strafe. Und auch Alina wurde von ihren leiblichen Verwandten dorthin geschickt. Sie denkt oft an Selbstmord. Ihren Vater kennt sie nicht und ihre Mutter braucht sie auch nicht. Sie meint, keiner bräuchte sie auf dieser Erde. Das führt sie dann zu solch schrecklichen Gedanken. Natürlich erzählte ich ihr, dass Jesus sie liebt und sie sehr hoch schätzt, weil er mit seinem eigenen Leben für sie bezahlt hat. Sie bedankte sich sehr, dass wir in das Heim gekommen sind. Aber wir sind bald wieder weg und sie sollen noch ein Jahr dort verbringen, um die Schule zu beenden. Bitte betet für Alina und auch für andere Kinder in diesem Heim. Das ist mir sehr nahe gegangen, als ich darüber nachdachte, wie erleben wir Gott und wie muss ein solch junger Mensch Worte des Psalm 139 erleben, wenn sie zum ersten Mal gehört werden und für sich angenommen werden können. Gott ist mir nahe. Ein Bekannter von uns hat gesagt, Gott ist mir näher als mein Unterhemd. Vielleicht ist da auch einiges dran. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Und ein weiterer Aspekt ist aus meiner Sicht in diesem Psalm. Mein Leben ist gewollt von Gott. Die Verse 7 bis 12 nehmen uns mit hinein, wie die Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit Gottes, mit der dieser Psalm ja überschrieben ist, für uns ganz persönlich ist. Das Leben und auch unser Leben besteht ja nicht nur so aus den Sommertagen und Urlaubszeit und wo alles wunderschön ist. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis für keinen hier im Raum, aber leider auch oft genug bittere Realität. Vor knapp 2 Monaten ist mein Vater verstorben. Nach einem Schlaganfall und Hirnblutung war noch ein paar Tage im Weidenauer Krankenhaus in einem Abschiedszimmer. Das ist ja jetzt noch nicht so lange her, aber in der Zwischenzeit ist das den Müttern von 2 Kolleginnen in der Mission genauso passiert. Die waren in dem gleichen Zimmer. Auch dort haben Familien Abschied genommen und mir ist bewusst geworden, wie nahe und oft sich solche schmerzlichen Situationen ereignen. Und es sind ja nicht nur Tod und Trauer, die in unser Leben greifen. Ich glaube, bei dem einen oder anderen ist auch mit dem Älterwerden verbunden, dass vieles nicht mehr möglich ist. Und sich Krankheiten und Gebrechen einschränkend wie ein undurchdringbarer Nebel auf das Leben legen. Und bei anderen sind es Depressionen und Ängste, die alles verdunkeln. Und jetzt der Krieg. Krieg und Zerstörung, die galten ja über viele Jahre so als Erlebnisse fernerer, weiter weggelegener Regionen. Doch inzwischen ereignen sie sich auch in Europa und sind Teil unserer Nachrichten und des persönlichen Lebens geworden durch Kontakte und Beziehungen zu unmittelbar Betroffenen. Durch meine Tätigkeit in der Mission habe ich ja in den letzten beiden Jahren intensiven Kontakt zu Mitarbeitern in der Ukraine gehabt. Und erst zum Jahreswechsel 2020/21 haben wir diesen weiteren Arbeitszweig in Mariupol übernommen. Also ich gebe das gerne zu, bis dahin wusste ich nicht, dass es Mariupol gibt und wo das liegt. Wahrscheinlich geht es dem einen oder anderen hier im Raum ähnlich. Und noch viel weniger hatte ich Menschen vor Augen, die dort leben. In den letzten Wochen, Monaten haben mir verschiedene gesagt, ja, wir kennen überhaupt niemand aus der Ukraine. Und ich habe dann erzählt von Telefonaten, von Begegnungen mit unseren Mitarbeitern dort. Und doch habe ich immer auch gesagt, ja, auch wenn ich die jetzt persönlich kenne, mit ihnen zu tun habe, ich sitze da in der Mission an meinem Schreibtisch, ich sitze da ruhig, ich sitze da trocken und ich sitze vor allen Dingen sicher. Ja, es kommt zwar in mein Leben rein, aber ich bin nicht so unmittelbar betroffen. Und vor 2-3 Wochen hatte ich die Natascha aus Mariupol bei mir zu Besuch. Sie stand dann neben meinem Schreibtisch und die hat schlicht alles verloren. Die kommen aus der Stadt. Wenige Wochen nach dem Kriegsausbruch, es wurde ja immer schwieriger, aus der Stadt überhaupt rauszukommen, stand ihr Mann vor ihr und sagte, ihr habt jetzt 7 Minuten Zeit, alles zu packen. Und dann habe ich einen Fluchtweg, eine Möglichkeit, wir kommen hier raus. Ja, sie, ihre Tochter, haben ihre Sachen gepackt, ab ins Auto. Und dann fährt man auf den wenigen Kilometern, da hört man, wie die Kugeln fliegen. Und dann sind sie 5 Kilometer vor der Stadt, da hält der Mann an und sagt, ihr fahrt jetzt weiter und ich gehe zurück. Wir uns mal so vorstellen. Und dann sage ich, was hast du ihm denn dann gesagt? Dann sagt sie, nix. Ich wusste, dass er das machen würde. Und alles, was ich hätte sagen können, hätte ihn nicht davon abgebracht. So, und dann ist sie weiter, bis sie in Niederdresselndorf gelandet ist. Den Ort kannte sie tatsächlich schon von früher. Und ihr Mann ist zurück. Und das, was ich schilderte, dass ich sage, ja, ich höre zwar viel, aber ich bin nicht persönlich betroffen, sagte sie, ja, mir geht es ja zum Teil ähnlich. Ein Mensch, der alles verloren hat und sagt, ja, es ist mein Mann, der mit seinen, auf seinen eigenen Händen tote Kinder aus zerstörten Häusern geborgen hat. Ja, und als sie mir das erzählte, dann spürte ich, ja, das Thema kommt einem sehr, sehr nahe. Also diese Erlebnisse, die sind da. Und ich erinnere ein Gespräch mit Natascha und dem Schenja, dem Leiter der Arbeit in Mariupol, Anfang Mai, als sie zu den Missionstagen bei uns waren und wo beide mir gesagt haben, Gott macht keine Fehler. Gott macht keine Fehler. Das ist ein akademischer Satz von jemandem, dem es gut geht. Ja? Aber jemand aus einer solchen Betroffenheit, dann möchte ich lernen zu vertrauen, dass Gott einfach da ist und der Finsternis, die ich spüre und die da ist, ein Ende macht. Und noch etwas möchte ich aus unserem Psalm heute ansprechen. Es ist die Frage, wann beginnt eigentlich menschliches Leben? Wenn wir uns den Text vor Augen führen, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Diese Verse sprechen vom Schöpfungswillen Gottes über jedem einzelnen Leben. Und das gibt unserem Leben, deinem und meinem, überhaupt erst die Würde. Aber wie lesen wir solche Verse der Bibel angesichts der Diskussion über die Verfügbarkeit von menschlichem Leben? Ein EU-Parlament diskutiert über ein Grundrecht auf Abtreibung. Ein vermeintliches Recht auf Abtreibung als Menschenrecht, das klingt in einem solchen Kontext geradezu absurd. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Das gilt auch für ein jedes dieser abgetriebenen Menschenleben. Vielleicht stimmt uns das nachdenklich und vielleicht hilft uns das auch in der Argumentation. Ich möchte zusammenfassen, ein Psalm, der auch unserer Sprachlosigkeit aufhelfen kann. Es gibt Momente, da können wir uns nur an solche Psalmworte klammern, da fehlen uns eigene Worte und das ist gut so, wenn wir diese dann vor Augen haben. Aber auch ein Psalm der persönlichen Beziehung zu Gott. Auch wenn ich immer den Eindruck habe, ich wäre klein und unbedeutend wie so ein winziges Staubkorn. Gott sieht dich. Er weiß um dich, er kennt dich, kennt deine Gedanken, weiß um alles. Und mit diesem wunderbaren, großartigen Gott darfst du in Beziehung leben. Amen. Ich möchte beten. Lieber, ich möchte dir Danke sagen, dass du erfahrbar bist als dieser Gott, der uns liebt, der uns gewollt hat, an jeden Einzelnen von uns, der einen Plan hat und der ein Ziel hat. Danke, Herr, dass diese wunderbaren Worte auch unser Leben bestimmen dürfen, dass sie uns gelten und dass wir uns daran klammern dürfen. Danke, dass du erfahrbar bist und dass du in unserem Leben drin bist.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.